Ich bringe herzliche Grüße von Inge mit, die zuschaut. Und ich grüße alle Zuschauer und Zuhörer mit einem Psalm, mit einem Loblied. Lobpreiset unseren Gott, singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freut euch, ich komme mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komme. Also mit Lobliedern den Herrn preisen und von seinem Tun im Leben berichten, das ist ein Vorrecht der Christen. Und wenn man das zu seiner Ehre tut, dann gelingt das im Glauben. Über den Glauben möchte ich predigen. Und zwar über diesen Glauben, den ein Mann hatte, der hervorragend ist und uns berichtet wird in der Heiligen Schrift im Alten Testament. Und ihr wisst es schon, wie da gemeint ist, der Abraham. Und das in einer Predigt unterzubringen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen habe ich 4 Predigten draus gemacht und so der Herr will und ich lebe, werden wir die nächsten 3 Botschaften auch noch hören. Wenn wir den Abraham betrachten von Anfang an, dann sehen wir einen Grundsatz, der bezüglich des Glaubens gilt, oder heute sagt man ein Paradigma, etwas, was eben eine Sache ausmacht. Und das ist, dass der biblische Glaube darin begründet ist, dass Gott auf einen Menschen zugeht in seiner Liebe und dieser Mensch reagiert im Glauben oder auch im Unglauben. Mit Zeilen der Liebe spricht Gott durch den Propheten Hosea, habe ich euch, das Volk Israel, gezogen, aber ihr wolltet nicht. Oder Jesus, als er über Jerusalem hinwegblickt, wahrscheinlich auf dem Ölberg sitzend, sagt, wie eine Henne ihre Küken versammeln wollte unter ihren Flügeln, wollte ich das auch tun, aber ihr wolltet nicht. Und Paulus sagt uns im Römerbrief, Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, als wir noch Feinde Gottes waren. Und wohl dem, der seine Liebe mit Glauben auf solch eine Liebe Gottes reagiert und den Willen Gottes sucht und tut. Die erste Botschaft heute ist überschrieben mit Gott schafft einen Neuanfang mit der Menschheit durch den Glauben Abrahams. Und zwar in der 10. Generation nach der Sintflut. Und der erste Punkt wäre, Gott ruft einen Mann, Abram, wie er zuerst genannt wurde, Vater, der in Ur, in Chaldea, in Mesopotamien lebt, am Euphrat, der ein Götzendiener ist, der in dem Mondgott Halt und Schutz sucht. Gott ruft diesen Mann. Und zieht ihn mit Seilen der Liebe zu ihm hin und Abraham reagiert mit Glauben. Wir wissen nicht, wie viel Menschen Gott schon vor Abraham mit Seilen der Liebe zu sich hinziehen wollte. Aber was wir wissen ist, dass Abraham mit Glauben reagierte und deshalb sind wir alle hier. Mehr noch als wir versammeln sich heute Millionen von Menschen, die Gott preisen wollen. In jeder Zeitzone an diesem Tag und nicht nur am Sonntag, sondern auch an jedem Tag unter der Woche gibt es Millionen Menschen, die Gott suchen im Gebet, die ihm in seinem Wort erkennen wollen und die in der Gemeinschaft untereinander in ihrem Glauben wachsen wollen. Und das ist wunderbar, wie Gott das eingerichtet hat durch den Glauben des Abrahams. Er ruft, Gott ruft heraus. Und da wollen wir die erste Stelle lesen. Der Silas wird uns da heute dienen mit dem Schalten der Folie. Erste Folie bitte. Und ich lese mit euch zusammen aus dem Kapitel 12, 1. Mose, die ersten 4 Verse. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Dieser Gott hat auch mich herausgerufen. Heraus aus einer Ideologie, dem Marxismus. Aus der Rebellion gegen Gott. Aus der Sünde. Aus der Eigenmächtigkeit. Und er ruft auch dich aus deiner Eigenmächtigkeit heraus. Es braucht ja gar nicht so spektakulär sein, dass du in Deutschland eine Revolution anzetteln willst. Du bist vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder in der christlichen Tradition einer Kirche zu Hause. Er ruft dich aber aus deiner Sünde, aus deiner Gottlosigkeit, die sich vielleicht darin ausdrückt, dass du so lebst, wie wenn es Gott nicht gäbe. Dass du selbst entscheidest, was du tun willst, ohne ihn je zu fragen, wie Paulus es getan hat bei seiner Bekehrung. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jeder Mensch ist verdorben und hat gesündigt, sagt die Bibel. Und jeder Mensch braucht Errettung durch den Glauben. Bei Abraham rief Gott ihn aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus. Die sehen wir in Vers 1. Und Abraham reagierte im Glauben. Da ging Abraham, heißt es in Vers 4a. Durch Glauben gehorchte Abraham Gott, als er berufen wurde, steht im Hebräerbrief, Kapitel 11. Und wir wissen nicht, wie lange dieses da ging Abraham, wie lange das dauerte. Aber was wir wissen, er war gehorsam, allerdings mit Kompromissen. Das sehen wir den detaillierteren Bericht in den Versen vor Kapitel 12. Und jetzt bitte diese Folie einblenden, dann lesen wir die Verse 27 bis 32 zusammen. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Abraham aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiiska. Sarah aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Aus dem Land Mesopotamien, aus Ur, diese Stadt, ging Abraham hinaus, weil Gott es ihm so gesagt hatte. Teilweise ging er aus der Verwandtschaft heraus. Sein Bruder Nahor blieb in Ur. Und der andere Bruder Haran war gestorben. Aber sein Sohn, der Neffe Abrahams, Lot, ging mit. Und das Vaterhaus verließ Abraham nicht. Das waren die Kompromisse. Das war natürlich auch schwer in einem patriarchalischen System, wo der Vater das Sagen hatte. Das war sogar für mich schwer, aus meinem Vaterhaus als Marxist zu gehen, obwohl mein Vater jetzt einer anderen braunen Partei eher anhing. Also ich kann das schon nachvollziehen. Da gab es bei mir viele Diskussionen und sicherlich bei Abraham auch Diskussionen, wenn er behauptete, dass Gott ihm erschienen wäre und ihm dies und das gesagt hat. Und so ging schließlich Terach, der Vater, mit. Er bestimmte den Weg, er führte und er blieb auch in Haran hängen. Jetzt haben wir zweimal den Namen Haran. Einmal war das der Bruder von Abraham, der in Ur starb. Und hier ist Haran eine Handelsstadt im heutigen Osten der Türkei. Und bezeichnend war der Materialismus, der in dieser Stadt herrschte. Wahrscheinlich genauso wie heute in unserer Gesellschaft der Materialismus vorherrscht. Und der Glaube wie in Ur an den Mondgott. Mein Leben im Glauben am Anfang war auch mit Kompromissen gepflastert. Schon das Äußere, die Kleidung und die Haartracht drückten aus, dass da einer noch in der Rebellion steckte. Und ich habe mich gefreut heute Morgen, als ich hier zur Gemeinde, zu den Gemeinderäumen ging, habe ich einem älteren Herrn begegnet und der hat mich angesprochen und fragte, darf ich Ihnen einen gesegneten Morgen wünschen? Und dann sagte ich gerne, ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Morgen. Ich glaube, Sie gehen zu dieser christlichen Gemeinde, die da oben ist. So sehen Sie wenigstens aus. Ich gehe zu der katholischen Kirche hier unten. Und dann sind wir in ein kurzes Gespräch gekommen und ich habe ihm gesagt, dass es um den Glauben geht und dass es um den biblischen Glauben geht, um den Glauben, der aus der Predigt kommt. Aber er wollte dann doch nicht mitgehen. Aber das nur zum Äußeren, zu der Kleidung. Auch Gewohnheiten in meinem Leben drückten noch aus, dass ich im alten Leben noch mitverhaftet war. Kompromisse machte, zum Beispiel die Vorliebe für eine bestimmte Musik. Drogen. Gott sei Dank waren es bei mir nur Alkohol und Nikotin. Aber das waren Kompromisse am Anfang meines Glaubenslebens. Und ich weiß natürlich beruflich und auch aus vielen seelsorgerlichen Gesprächen, wie solche Dinge Hemmnisse sein können, wenn sie mal in die Abhängigkeit reinführen. Und ein Klotz am Bein des Glaubens. Ich habe aber erfahren, dann auch wie Abraham es tat, wenn Gott herausruft, dann nimmt er nicht etwas weg, ohne etwas Besseres zu geben. Er bringt heraus, also er ruft heraus, war der erste Punkt, und er bringt auch hinein. In Vers 31b heißt es, dass schon klar war, wo hinein Gott Abraham bringen wollte, denn da steht, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, Kur liegt in der Schweiz, um ins Land Kanaan zu gehen. Ja, der Versprecher kommt daher, weil wir kürzlich jemand aus Kur zu Besuch hatten. Und dann blieben sie in Haran hängen. Darauf bin ich ja schon eingegangen. Und in Vers 1, die Kapitel 12 heißt es, dass Abraham in das Land ziehen sollte, das ich Gott ihm zeigen werde. Bevor wir anschauen, wie das hinein geschah bei Abraham, verspricht Gott noch etwas. Der erste Punkt war, Gott ruft heraus, der zweite, Gott verspricht, und zwar einen Segen für Abraham. Aus ihm wollte Gott ein großes Volk machen. Und zweitens wollte er seinen Namen groß machen. Das sehen wir in Vers 2. Wäre jetzt die Folie wieder vom Anfang an dran. Und im Hebräerbrief im 11. Kapitel, wo es ja um den Glauben ging und viele Menschen aufgeführt werden, die aus dem Glauben heraus gelebt haben, sagt Gott, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er sei und eine Belohnung gibt dem, der ihn sucht. Und so war es bei Abraham auch. Er hat versprochen, ich will dich groß machen, deinen Namen groß machen und aus dir ein großes Volk machen. Gott belohnt den Glauben und er verspricht hier sogar einen Segen für die ganze Welt. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker auf der Erde, Vers 3. Und hier leuchtet das Evangelium auf. Hier dürfen wir sehen, Gott sieht voraus. Er ist nicht wie ein Mensch. Er ist nicht an die Zeit gebunden. Er sieht die ganze Filmspule deines Lebens. Und noch viel mehr, er sieht den Anfang der Ewigkeit bis zum Ende. Unvorstellbar. Und dann gibt er diesem Mann Abraham nicht nur einen persönlichen Segen, sondern einen Segen für die ganze Welt mit. Die größte Verheißung. Eine frohe Botschaft, eine sehr frohe Botschaft, die 2000 Jahre später Hirten auf dem Feld hörten von einem Engel gesprochen, euch ist heute der Heiland geboren. Gott sandte seinen Sohn in diese Welt, um die ganze Menschheit zu erlösen. Durch den Glauben. In dieses Volk Israel, das er versprochen hatte, Abraham zu geben. Aus diesem Volk. Und Christus starb für alle Sünden aller Menschen. Er stirbt aber, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das wusste Abraham noch nicht im Detail. Aber er glaubte daran, dass Gott eine Erlösung schafft für das Problem, das er hatte und das alle Menschen haben, nämlich getrennt von Gott zu sein. Wie er das mal machte, wusste er nicht, aber er glaubte daran, dass Gott es tun würde. Er glaubte voraus. Und dieser Glaube ist mit einem Auftrag verbunden. In Vers 2 sehen wir, du sollst ein Segen sein. Nach all dem, was er ihm persönlich versprochen hatte, Gott verspricht, ist auch ein Auftrag dabei. Du sollst den Segen, mit dem ich dich segne, nicht für dich behalten nur, sondern du sollst auch ein Segen sein. Und eigentlich hier ist hier schon für die Gläubigen der Missionsauftrag festgelegt, den Jesus vor seiner Himmelfahrt den Jüngern gab. Geht hin. Behaltet das, was ihr von mir erfahren habt, nicht für euch. Gebt es weiter. Und der Herr Jesus hat seine Jünger trainiert darin. Er hat sie mehrfach ausgesandt. Er hat ihnen Vollmacht gegeben. Und er gibt auch uns Vollmacht und Heiligen Geist. Also da liegt der Missionsauftrag schon begründet im Glauben des Abrahams. Ich komme zum Punkt 3, Gott bringt hinein. Also erstens, Gott ruft heraus. Zweitens, Gott verspricht. Drittens, Gott bringt hinein. Abraham ging, lesen wir, und jetzt schalten wir in diese Folie 3, bitte. Und lesen die Verse 4 bis 9. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem und bis zur Terebinthe Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham, sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Abraham ging also mit Lot, nachdem der Glaube Abrahams und der Gehorsam Abrahams zusammenkamen, als Terach tot war. In das Land, das er verheißen hatte. Lot ging mit, und das war ein Gottes Plan. Wir sehen das in der nächsten Predigt. Sie zogen aus Haran nämlich, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land. Gott bringt hinein. Das steht in Vers 5b. Für mich bedeutete dies vor 46 Jahren hinein in Gottes Wort. Vorher hatte ich schon in der Bibel gelesen, um zu beweisen, dass das ein Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie ist. So sagte Karl Marx. Und dass man das verwerfen muss, was im Wort Gottes steht. Und jetzt brachte er mich hinein in das Wort als ein Suchender, der erkennen wollte, wer Gott ist. Und er brachte mich hinein in das Reden mit ihm, in das Absprechen. So weit war ich noch nicht, dass ich sagte: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Aber dass ich ihm dankte für das Gute, was ich erfahren habe. Dass ich ihn bat, man nennt ja das Gebet, um Dinge, wie er auch anderen helfen könnte, zu Gott zu finden. Ich war damals auch in die Teestube einer Gemeinde integriert, denn er hat mich hineingebracht in eine lebendige Gemeinde. Abraham war also drin in dem Land. Aber hoppla, das Land war besetzt. Da waren die Kanaaniter da drin. Sollte das Land sein, das mir versprochen wurde? Hätte vielleicht Abraham denken können und verunsichert sein. Und bevor das zur Glaubensprüfung wurde, kam Gott in seiner Liebe. Erschien Gott wieder in seiner Liebe. Und er sprach und bestätigte die Verheißung, machte die noch genauer, die er Abraham vorher gegeben hatte, deinem Samen will ich dieses Land geben. Das steht in Vers 7. Und diese Verheißung erfüllte sich hunderte von Jahren später, als Gott die Israeliten aus der Knechtschaft aus Ägypten rief. Und nachdem Mose sich gewehrt hatte, Gott zu glauben, dass er ihn gebrauchen wollte, schließlich erkannte, wenn ich nicht Ja sage und glaube, dann bleibt der Zorn Gottes auf mir. Und dann zugestimmt hatte, trotz aller seiner Argumente der Schwachheiten, und bereit war, ein Führer für dieses Volk zu werden, nachdem Gott Wunder tat, um den Pharao umzustimmen und die ziehen zu lassen. Und sie dann durchs Rote Meer führte und dann durch die Wüste. Und dann aufgrund des Unglaubens dieses Volkes sie 40 Jahre warten mussten, bevor diese Generation des Unglaubens gestorben war, bevor Josua, der Nachfolger Mose, sie in das Land führen konnte. Im Glauben über den Jordan, trockenen Fußes, hatte Gott versprochen, wird er das schaffen. Wird er das machen. Und Josua dann dieses Land aufteilte und ihnen zu einem Erbbesitz gab. Das war die Verheißung, die Gott hier gab, seinem Samen danach. Und dann aus diesem Volk die große Verheißung unseres Herrn Jesus Christus kam. Und darauf baute Abraham diesem Gott ein Altar. Das ist der Glaube, der anbetet. Mein Leben war ein zweijähriger Kampf im Glauben, bevor ich Christus wirklich erkannte, wer er war, nämlich der Retter und der Herr. So ähnlich wie bei dem Apostel Thomas. Allerdings dauerte es bei Thomas nur eine Woche, bis er sich bekehrte. Als Jesus zu ihm sagte, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Glaube nur. Und Thomas antwortete ganz knapp, mein Herr und mein Gott. Gott stärkt den Glauben. Gott gibt keine Erklärungen oder keine großen Erklärungen. Wirsby, ein bekannter Bibellehrer, betont immer wieder in seinen Schriften, Glauben heißt nicht von Erklärungen leben. Glauben heißt sich auf Verheißungen Gottes verlassen und gehorchen. Dann komme ich letztlich zu Punkt 4, der Glaube bringt voran. Also wir hatten jetzt, Gott ruft heraus, Gott verspricht, Gott bringt hinein und jetzt der Glaube bringt voran. Wir lesen in den folgenden Versen, in den Versen 4 bis 9, in unserem Text, jetzt wäre wieder die erste Folie dran, die letzte Folie dran, lesen wir folgende aktiven Wörter. Ging hin, Vers 4, zog aus, Vers 5, durchzog das Land, Vers 6, zog weiter, Vers 8, brach auf und zog weiter, Vers 9. Und man könnte jetzt noch hinzufügen, Abraham lotete das Land aus. Das tat Lot nicht. Von dem wird in dem Zusammenhang gar nichts gesagt. Aber in der nächsten Predigt werde ich Abraham und Lot gegenüberstellen. Der Glaube hielt Abraham in Bewegung. Und zwar proaktiv. Das heißt zielgerichtet. Es gibt ja Menschen, die sind sehr aktiv, aber die machen heute das und morgen das und machen einfach Dinge, damit sie Dinge machen. Proaktiv heißt, dass man mit einem Ziel aktiv, auf ein Ziel aktiv zugeht. Das sehen wir in Vers 9, dort heißt es, er zog immer weiter nach Süden. Das sollte dann zwar zur ersten Glaubensprüfung führen, aber in diesem Sinn war das immer noch richtig und gut. Hält der Glaube auch dich zielgerichtet in Bewegung? Als Fremdling in dieser Welt, aber mit diesem Ziel, trachte nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Bezeichnend ist noch der Vers 8, dort heißt es, er rief den Namen des Herrn an, das heißt, er bat um Wegweisung. Wie David es später im Psalm 86 ausdrückte, Herr, weise du mir deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Und lass mich auf das eine, mein Herz auf das eine gerichtet sein, dass ich deinen Namen fürchte. Er rief den Namen des Herrn an. Und danach baute er den zweiten Altar. Nachdem er anbetend in der Gemeinschaft mit dem Herrn war. Zum Schluss noch eine Frage. Wo stehst du im Glauben? Die Frage könnte dir helfen, die Stricke oder Seile der Liebe in deinem Leben zu erkennen, die Gott, wie Gott dich ziehen will. Bist du außen? Oder halb außen mit Kompromissen? Bist du drinnen, aber mehr nach den Erklärungen suchend? Wie erklärt sich das? Erkenntnis suchen? Oder auch Verheißungen, nämlich die Rosinen aus dem Wort Gottes picken, das, was Gott verheißt. Oder bist du drinnen und in Bewegung, proaktiv auf Ziele Gottes hingerichtet? Im 2. Korintherbrief heißt es mal, er hat uns erlöst, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Gehorchend dem lebendigen Gott zu dienen, dafür werden die Thessalonicher gelobt, dass sie sich retten ließen, herausnehmen ließen von den Abgöttern, um dem lebendigen Gott zu dienen und zu warten auf seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Ich ende mit einem Zitat eines bekannten Bibellehrers, der sagt, Glaube bedeutet nicht nur, dass ich etwas für wahr halte, obwohl ich es nicht sehe, sondern Glaube bedeutet, dass ich gehorche, obwohl mir die Folgen bewusst sind. Ich wiederhole nochmal, Glaube bedeutet nicht nur, dass ich etwas für wahr halte, was ich nicht sehe. Glaube bedeutet, dass ich gehorche, obwohl mir die Folgen bewusst sind. Nächstes Mal also mehr vom rettenden Glauben, was Abraham und Lot gemeinsam hatten, aber auch über den Bundesschluss, den Gott mit Abraham schloss, den er nicht mit Lot schließen konnte. Ich möchte noch beten, Herr, du kennst uns, du weißt um uns, du weißt genau, wo wir stehen, jeder von uns. Ich möchte beten, dass du uns den Glauben mehrst, dass du uns Vertrauen schenkst in deine Güte, dass wir den Weg erkennen, den du uns führen willst, dass wir dir gehorchen. Amen.